Hallo zu einer neuen Folge von Impact, dem Podcast von Kani, in dem wir ergänzend zu unserem Magazin Impact alle 14 Tage über die Wirtschaft reden, wie Covid-19 sich auswirkt, was Probleme sind, mit denen Unternehmen konfrontiert sind, aber was auch Chancen sind, die sich ergeben haben. Wir haben heute einen sehr besonderen Gast, der nämlich gerade ein Buch geschrieben hat mit anderen Kollegen. Das ist Michael Stromer. Erstmal ein herzliches Hallo nach Österreich.
Ja, hallo auch, ein herzliches Servus zurück nach Deutschland.
Ja, das ist nämlich heute wirklich der erste Kollege aus Österreich und die habe ich jetzt schon so ganz lange nicht mehr gesehen, weil man darf ja nicht reisen oder jetzt darf man wieder reisen. Also werden wir uns hoffentlich bald auch mal wieder physisch mit Sicherheitsabstand sehen. Michael ist Einkaufsexperte, würde ich es mal titulieren, und Co-Head von Carney Operations Europe. Diejenigen, die schon eine Folge des Podcasts Impact gehört haben, erinnern sich vielleicht, wir hatten schon mal vor 2, 3 Wochen Mark Lackner, das ist sein Kollege, der Operations mit ihm zusammen in Europa leitet. Haben wir auch schon spannende Fragen besprochen, wie sich eigentlich Covid-19 auf Unternehmen unterschiedlichster Art ausgewirkt hat. Heute reden wir über ein Thema, das, ich muss zugeben, als ich den Begriff das erste Mal so richtig wahrgenommen habe, gedacht habe, wow, was ist das? Das klang sehr spektakulär. Wir wollen nämlich heute reden über Disruptive Procurement. Aber erst mal die Frage an den Experten. Fangen wir mit dem eigentlichen Begriff an. Was ist eigentlich Procurement?
Ja, Procurement ist im Prinzip der Sammelbegriff für Einkauf und Einkaufsaktivitäten, also die Versorgung von Unternehmen mit Gütern und Dienstleistungen, die zur Durchführung des Wertschöpfungsprozesses benötigt werden. Das heißt, es ist eine Funktion, die zwischen 50 und 70% der externen Kosten managt. Und für mich ist es seit jetzt knapp 20 Jahren eine überaus spannende Funktion im Unternehmen, wenn man bedenkt, dass dieses Management der externen Kosten Dinge umfasst wie Rohmaterialien, Öl, Stahl, Chemikalien, Engineered Products, Heide-Komponenten oder auch Themen im indirekten Material wie Marketingdienstleistungen. Man sieht hier, dass durchaus sehr viele verschiedene strategische Ansätze hier gewählt werden müssen, denn Einkauf von Rohmaterialien ist natürlich was ganz was anderes als von indirekten Materialien.
50 bis 70% ist halt schon wirklich eine Ansage. Jetzt habt ihr im Nachhinein, würde man sagen, strategisch schon vor einem Jahr gewusst, dass Corona kommt. Ihr habt nämlich vor einem Jahr mit einem Buchprojekt begonnen und das vor wenigen Wochen abgeschlossen mit dem Titel eben Disruptive Procurement. Da haben eine Reihe von Kollegen von Carney aus den unterschiedlichsten Regionen mitgeschrieben. Jetzt muss ich fragen, habt ihr eigentlich, wenn ich das höre, was du eben gesagt hast, was Procurement ausmacht, habt ihr eigentlich dann sozusagen das Fachbuch der Stunde geschrieben?
Also ungeplanterweise denke ich ja. Wir haben ja ein globales Autorenteam, Autoren von Australien, über Europa bis USA. Und wir haben uns natürlich mit verschiedensten Disruptionen, die es auch vor Corona gegeben hat, entsprechend auseinandergesetzt. Also Aufkommen der Handelskonflikte, der Druck, Digitalisierung wirklich voranzutreiben, auch ein bisschen die Orientierungslosigkeit von Unternehmen, weitere Verbesserungspotenziale in der Wertschöpfungskette zu heben. Und in dem Buch behandeln wir ja auch Antworten zu dem Thema Digitalisierung von Einkaufsprozessen, zur Anwendung von neuen bahnbrechenden Wertschöpfungshebeln, die das gesamte Produkt- und Servicespektrum auch hinterfragen und stellen auch das Thema Innovation in den Mittelpunkt. Also insofern alles Themen, die jetzt extreme Aktualität haben und die jetzt für Unternehmen extrem wichtig sind.
Ja, du hast es ja schon angedeutet, diesen Fokus auf diese Disruptionen, die eben den Einkauf völlig verändern. Welche sind denn jetzt durch Corona nochmal dazugekommen? Ich meine, glaube, jeder kann sich daran erinnern, an den Mangel an Toilettenpapier in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in Österreich war, aber grundsätzlich auch das Thema Lieferketten, der Zusammenbruch. Gab es durch Covid-19 und den Virus und diesen Lockdown, gab es dadurch wirklich nochmal komplett neue Dinge oder ist es eigentlich vorhandene Trends, Entwicklungen, die sich nochmal verändert haben oder beschleunigt haben? Also wie muss man sich das vorstellen?
Ich würde zwei Punkte hierzu nennen. Das eine ist einmal die Sicherheit der Versorgung. dass das wieder weit mehr in den Mittelpunkt gerückt ist. Wenn man mal sieht, dass in Supermärkten leere Regale sind, kann sich jeder Konsument, jeder Bürger vorstellen, dass eben das Managen der Wertschöpfungskette und der Lieferkette, der gesamten Supply Chain extrem wichtig ist. Und während man in sehr guten wirtschaftlichen Zeiten auf das Thema Kosten sehr stark geht, auf das Thema, wie kann ich eigentlich noch mehr rausholen und so weiter, ist dieses Thema Sicherheit, dass ich halt wirklich was vorfinde, auch in meinem Wertschöpfungsprozess im Unternehmen, extrem wichtig ist. Und daher ist das Thema Sicherheit und Transparenz über meine gesamte Supply Chain natürlich in den Vordergrund gerückt, auf der einen Seite. Das zweite Thema, das ich da dazu ansprechen möchte, was Corona hier auch verändert hat, ist sicherlich das Thema der Beschleunigung im Umgang mit virtuellen Techniken. Also Videokonferenzen, glaube ich, sind mittlerweile in jedem Unternehmen jetzt gang und gäbe. Das ist ganz normal. Die virtuelle Zusammenarbeit, auch auf unser Thema, das wir haben, mit den Lieferanten, das war ein sehr, sehr schneller Umstieg. Binnen weniger Wochen hat man hier auch wirklich gute Wege gefunden, um auf der einen Seite die Zusammenarbeit, auf der anderen Seite auch diese ganzen Themen wie Innovation Scouting und so weiter auch hier umzustellen. Also hier war das sicherlich auch ein Beschleuniger.
Und jetzt haben wir, ich schätze mal, wenn wir den Podcast vor 6 Wochen aufgenommen hätten, dann hätten wir wirklich über diese Akutprobleme gesprochen, die aufgetreten sind. Wir sind ja jetzt ja, man merkt ja, es entwickelt sich ja etwas, wir treten so ein bisschen in eine andere Phase ein, wie wir mit der Pandemie umgehen, wie die Wirtschaft darauf reagiert, auch jetzt zum Beispiel gerade gestern Abend in Deutschland die Bundesregierung Konjunkturpaket beschlossen, gibt es ja auch in vielen anderen Ländern. Gibt es denn aber jetzt etwas, wo du sagen würdest, da ist jetzt wirklich schon eine neue Normalität eingetreten, also du hast das Thema Videokonferenz angesprochen, oder gibt es eigentlich auch Felder, wo gerade noch im Bereich Procurement es wirklich also akute Probleme gibt, wo man eigentlich noch am Anfang der Lösung steckt?
Grundsätzlich ist es so, dass natürlich die verschiedensten Branchen ganz unterschiedlich betroffen sind von den Corona-Auswirkungen. Also wenn man den Lebensmittelhandel anschaut, den Pharmabereich anschaut, die sind ja relativ gut durch alles durchgekommen. Sogar Pharma eben ja extremer Boost und extremer Drive nach Innovationen etc. Und das Thema, das ja allbewegend ist, ist Impfstoffe zu finden. Wobei man hier auch sehen muss, und ich komme dann auf den zweiten Teil der Industrie, die eben stärker getroffen ist, wobei man hier auch sehen muss, dass man mit diesem Thema, das ich vorhin angesprochen habe, Transparenz über Lieferketten und so weiter, Sicherheit der Versorgung schon auch gelernt hat, auch im Bereich Pharma beispielsweise gelernt hat, dass man doch sehr stark von gewissen Regionen auf dieser Welt abhängig ist und man sich hier natürlich auch andere Quellen entsprechend aufbauen sollte, die vielleicht ein bisschen teurer sind, aber die eben entsprechende Versorgungssicherheit geben. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch Branchen, braucht nur in die Luftfahrt zu schauen, auch momentan im Automobilbereich, was jetzt dann mit Konjunkturpaketen entsprechend aufgefangen wird, aber die jetzt sehr stark ums Überleben kämpfen, beziehungsweise die mit anderen Themen jetzt noch sehr, sehr stark beschäftigt sind. Und hier tritt der Einkauf auch immer mehr in den Vordergrund. Und warum in den Vordergrund? Weil es eben so ein riesengroßer Kostenblock ist und weil man eben auch sagt, man muss zukünftig versuchen, kosteneffizient zu produzieren oder Leistungen zu erbringen und auf der anderen Seite auch wirklich diese 50-70% externen Spend entsprechend zu nutzen, um auch dem Unternehmen das Überleben zu sichern. Und in solchen Situationen sehen wir halt auch immer, dass der Einkauf immer weit mehr in den Vordergrund rückt, zur Chefsache wird, wo sie auch CEOs mit dem Einkauf beschäftigen und auch der Einkauf, wie soll ich sagen, auf den Einkauf wirklich gehört wird und Umsetzungspotenziale auch wirklich im Unternehmen getrieben werden. Das ist übrigens auch durch unsere Einkaufsstudie AEP, Assessment of Excellence in Procurement, mit Zahlen sehr, sehr gut zu belegen. Immer wenn es eine Krise gibt, wird der Einfluss des Einkaufs weitaus größer und man hat wirklich innovativere Lösungen zur Leistungserbringung.
Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, Bisher war in Unternehmen, obwohl das eben 50 bis 70% der Kosten sind, spielte Procurement zwar eine wichtige Rolle, die aber trotzdem gerade von Vorstandsebene auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde.
Vereinfachen könnte man es so zusammenfassen, ja. Wir sehen einfach, dass Einkauf über die letzten Jahre an Positionierung gewonnen hat, kontinuierlich gewonnen hat. Persönlich habe ich mit Top-Einkaufsorganisationen bereits zusammengearbeitet, mit CEOs, die sich um den Einkauf wirklich gekümmert haben, auch mit Unternehmern, die sehr einkaufsaffin waren und diese der Tragkraft und der Durchschlagskraft des Einkaufs auch wirklich bewusst waren. Wenn man allerdings in das wirkliche Gros der Unternehmen geht und uns wirklich hier anschaut, wie stark eigentlich der Einfluss des Einkaufs ist, dann sieht man eigentlich eine sehr große Dominanz von anderen Funktionen wie Sales Marketing, wie Engineering, die eigentlich viele strategische Fragen weitaus mehr treiben als der Einkauf. Und der Einkauf eigentlich durch Jahre hindurch immer wieder auf Ausschreiben, Verhandeln und dann Bestellen reduziert worden ist. Und das sehen wir aber im Wandel.
Das ist ja, gibt es so zwei Thesen, die ich habe das Buch nicht ganz komplett gelesen, aber ich habe auch ziemlich viel quer gelesen und ich fand das auch sehr spannend, gerade weil ich wirklich vorher auch zu dem Thema eher jemand war, der dachte, ja, ist ein wichtiges Feld, aber wie kann man da denn so einen entscheidenden Beitrag leisten? Bin da eines Besseren belehrt worden. Wenn ich jetzt auf die zwei Thesen gucke, das eine ist ja eben, dass ihr im Grunde genommen sagt, aus einem Kostenreduktionstreiber wird im Grunde genommen oder muss im Grunde genommen Innovationstreiber werden. Wenn ich jetzt überlege, du hast gerade gesagt, mit einzelnen Unternehmen, da gibt es Fortschritte oder insgesamt wird es wichtiger. Wie merkt man das denn? Wie kann ich denn als Unternehmen den Einkauf viel strategischer in meinen Mittelpunkt rücken und mir mehr Vorteile verschaffen und auch in einem Unternehmen praktisch gegen Sales und Marketing andere, muss ich denen ja auch erklären, warum ich jetzt Einkauf stärker gewichte? Was verschiebt sich da aus eurer Sicht oder muss sich verschieben?
Ja, also wie sieht man, dass es sich verschiebt? Man sieht es schon mal daran, an der Positionierung des Einkaufs, wohin reportet der Einkauf? Reportet der Einkauf an den CEO oder an den COO oder ist es überhaupt dann noch einmal Funktion unter dem CFO, wo ich irgendwo noch ein Head of Controlling habe und dorthin berichtet der Einkauf? Also es gibt ja da wirklich ganz, ganz verschiedenste Themen. Also insofern kann ich schon hier auch im Organigramm einmal sehen, wo haben wir den Einkauf hier drinnen? Das sind sehr oft auch Financial Institutions, würde ich sagen, so gestrickt, dass die den Einkauf auf dritter, vierter Ebene irgendwo haben. Ja. Der zweite Punkt, wo man sicherlich sieht, dass der Einkauf auch als wichtig angesehen wird, ist, wenn ich den Einkauf in strategische Planungsprozesse wirklich einbinde und auch konkret hinterfrage, was praktisch die Lieferantenlandschaft an Wettbewerbsvorteilen für mein Unternehmen bringen kann. Und das ist eigentlich gemeint, wenn ich sage, der Einkauf ist irgendwo so Innovation Scout, dass ich nicht nur sage, ich beschaffe jetzt die Produkte, die ich jetzt ohnehin immer habe, sondern mir auch die Frage stelle, wie kann ich eigentlich meine Produkte durch bessere Lösungen unterstützen, ersetzen, erweitern, wie auch immer. Und der dritte Punkt ist sicherlich auch, wie finden eigentlich Entscheidungsfindungen im Unternehmen statt? Also wir sehen es halt dann doch sehr oft, dass der Einkauf mit guten Lieferanten, mit innovativen Lieferanten, mit neuen Ideen kommt und diese dann aber auch sehr oft zurückgewiesen werden und einfach man sagt, ja, man macht lieber so weiter, wie man es bisher gemacht hat. Und da ist dann die Frage, wen unterstützt auch der Vorstand in der Durchsetzung der Zielrichtung?
Das heißt also im Grunde genommen, wenn ich jetzt ein Automobilunternehmen bin oder ein Haushaltsgerätehersteller oder wer auch immer, wenn ich an eine neue Produktentwicklung gehe beispielsweise, dann sollte ich von Anfang an viel stärker auch den Einkauf einbinden und nicht mehr nur ein neues Produkt überlegen, sondern auch das ganze Wissen, der ganze Power, der in der Einkaufskette und so weiter drin ist, eigentlich mit an Bord nehmen, um dann von vornherein ein viel besseres Ergebnis zu kriegen.
Ganz genau, ganz genau. Also ich muss immer denken, dass auch andere Unternehmen in meinem Umkreis durchaus sehr schlau sind, gute Ingenieure haben, gute Unternehmensführung haben. Und das sollte man durchaus auch zu Nutzen machen und das auch durchaus aktiv mit den Lieferanten ansprechen, dass ich hier auch als Unternehmen profitieren möchte davon.
Ja, jetzt hat der Marc, als er vor 3 Wochen hier oder 3 oder 4 Wochen hier im Podcast war, auch schon über diesen Punkt geredet, dass man eben eine ganz andere Form von Beziehung zu seinen Lieferanten haben muss. Das war ja so ein bisschen dasselbe Thema. Und er auch gesagt hat, man muss täglich in Kontakt sein mit seinen wichtigsten Lieferanten und so. Das ist in diesen Zeiten extrem wichtig, auch um zu hören, wie stabil die Lieferkette ist. Das ist ja auch das, was im Buch so ein bisschen rüberkommt, dass ihr sagt, naja, also praktisch weg vom Schreibtisch oder dem theoretischen Nachdenken hin zu den in die Fabriken, zu den auch zu den Klienten, aber auch zu eben gerade zu den Lieferanten in Kontakt bleiben. Videoconferencing, hast du eben schon gesagt, ist ein Instrument. Aber wenn ich überlege, es gibt momentan keine Messen, es gibt keine Kongresse, kein gar nichts. Wie mache ich das? Wie gehe ich damit um in so Zeiten? Das ist doch eigentlich was jetzt gerade wieder so eine neue Hürde ist, dass eigentlich dieser intensive Austausch, zumindest so wie man ihn bisher kannte, eigentlich gar nicht mehr funktioniert.
Ja und nein. Vielleicht zu Beginn, mit welchen Lieferanten soll er eigentlich im Austausch stehen? Und ich glaube, da fängt schon die Schwierigkeit von vielen Unternehmen an. Ich muss einmal wirklich filtern, welche Lieferanten können mir einen Wettbewerbsvorteil bringen und welche Lieferanten sind für mich auch wirklich wichtig. Und welche Lieferanten sind zwar vielleicht groß, sind zwar vielleicht schon lange im Unternehmen und so weiter, aber sind eigentlich von geringer strategischer Bedeutung. Also insofern muss ich mal clustern, mit welchen Lieferanten möchte ich diesen Austausch überhaupt haben. Wenn ich das gemacht habe, dann ist eben das in Kontakt stehen mit den Lieferanten ein unglaublich wichtiger Punkt. Soll man sich jetzt nicht so vorstellen, dass man jetzt mit den Lieferanten immer nur Videokonferenzen macht und sie austauscht, wie es einem geht, sondern wirklich strategische Themen angeht. Und hier kommt es wiederum darauf an, dass ich auch das gesamte Unternehmen mitnehme, dass praktisch Ingenieure auf Ingenieursebene mit strategischen Lieferanten sprechen, um hier wirklich technische Probleme zu adressieren, zu lösen. Das aber auch, und das sehen wir bei vielen Unternehmen, die jetzt die Zeit auch wirklich nutzen und genutzt haben, dass man auch auf CEO-Ebene entsprechende Relationships aufbaut beziehungsweise auch diese pflegt. Und da geht es ganz konkret darum, dass man auch mit Lieferanten auf CEO-Ebene Kooperationen eingeht, dass man hier Entwicklungsprojekte gemeinsam startet, dass man hier auch wirklich ganz neuartige Wege des Lieferantenmanagements oder des gemeinsamen Beziehungsmanagements, das gefällt mir übrigens besser als Begriff, findet, als nur hier sich immer wieder mal mit Lieferanten kurz über Telefon oder Video auszutauschen. Und es gibt ja durchaus auch die Möglichkeit, entsprechend Entwicklungszusammenarbeit auch online zu machen. Und ich glaube, dass man hier, wir haben vorhin ja schon über Beschleuniger gesprochen, diesen Prozess weitaus stärker beschleunigt haben, als wir das wahrscheinlich in den nächsten 2 Jahren ohne externen Druck von eben Themen wie Corona geschafft hätten. Und natürlich, also ich bin ja großer Anhänger von persönlichen Kontakten. Ich finde, das kann natürlich durch nichts ersetzt werden. Wir sehen auch, dass natürlich hier sehr viele Interaktionen auch reduziert werden, und zwar nicht von der Anzahl her reduziert werden, aber wir kennen das ja beide, wenn man mit jemandem an einem Tisch sitzt, dann fallen halt in Nebensätzen teilweise wichtige Informationen, wo sie vielleicht mehr aufbaut, als wenn man offiziell vor dem Video sitzt. Allerdings bin ich auch der Meinung, dass wir das auch überkompensieren momentan mit der Möglichkeit von virtuellen Austausch. Denn ein virtueller Switch von einem Lieferantenbesuch in Deutschland nach China ist halt nur momentan ein Mausklick und ich kann mit den Lieferanten sprechen und es ist kein 13-Stunden-Flug und dann vielleicht 4-5 Stunden Anreise zum Lieferanten dazwischen und dann muss ich wieder zum nächsten Lieferanten. Also ich kann schon die Frequenz entsprechend steigern, das auch gut vorbereiten, aber natürlich über einen längeren Zeitraum werden wir auf jeden Fall die persönlichen Kontakte auch wieder so brauchen.
Hm. Du hast mir so ein bisschen meine nächste Frage schon so, ja, halb beantwortet. Ich will sie trotzdem noch mal so stellen auf den langen Blick. Du hast gesagt, was in den nächsten 2 Jahren, also die Beschleunigung durch Corona, die wir jetzt haben, diese Innovation hätten wir sonst in 2 Jahren nicht gehabt. Wenn du jetzt so einen Blick wirfst auf die nächsten 5 Jahre, sagen wir mal, oder maximal 10 Jahre im Bereich Beschaffung, würdest du sagen, ja, das wird jetzt der große Trend. Da werden wir die Veränderungen sehen, und das ist das, wie es das schön heißt, New Normal. Oder was ist eigentlich eure Vision, oder wo ihr auch, wir machen ja als Kani sehr viel in dem Bereich, wo ihr eben zu Unternehmen sagt, also wenn ihr jetzt richtig mit da vorne dabei seid, müsst ihr jetzt die und die Weichen stellen, weil das ist der große Trend.
Zunächst hoffe ich, dass wir im Jahr 2025 zum einen alle Mittel gegen Corona haben und uns auch wirtschaftlich vollkommen von diesem Lockdown und von den Konsequenzen, die es auch jetzt gibt, erholt haben. Für den Einkauf sehe ich im Prinzip drei Schlagworte. Das ist auf der einen Seite smarter. Nämlich, dass man sich wirklich darauf fokussiert, was wertstiftend ist und wirklich ganz neue Wege geht und hier wichtige Impulse in die Unternehmen einbringt mit wirklich hervorragenden Einkaufsorganisationen. Das zweite ist das Thema speedier. Also im Prinzip schneller alle nicht wertschöpfenden Prozesse abzuwickeln. Und da ist natürlich die Automatisierung und natürlich auch die Digitalisierung von operativen Prozessen gemeint, so dass ich mir als Einkauf um diese nicht wertschöpfenden Sachen nicht kümmern muss. Und der dritte Punkt, den muss man auch sehen, smaller. Die Einkaufsorganisationen werden wahrscheinlich noch einmal, auch wenn sie an der Wichtigkeit steigen, aber durch den Fokus auf die strategischen Aktivitäten und die Automatisierung und Digitalisierung von operativen Prozessen, wird man wahrscheinlich hier auf jeden Fall kleiner aufgestellt sein. Kurze Anekdote noch dazu. Das habe ich in meinem Klientengespräch auch genauso als Vision formuliert und war der CFO des Unternehmens auch mit in diesem Termin und hat gesagt, ah, das ist schön, dann praktisch kostet auch der Einkauf weniger. So sehe ich das nicht. Also für dieses Thema, was ich für Capabilities im Einkauf brauche, wird man zwar weniger Leute haben, aber ich glaube, dass die Kostenposition, wenn man es so nennen darf, Einkauf sicherlich nicht oder nur ganz wenig zurückgehen würde, weil eben diese Kapazitäten, die ich brauche, die werden doch auch hochbezahlte Experten sein, die hier den Wertbeitrag stiften. Und da möchte ich noch was anschließen daran. Wir messen ja auch nicht die Kosten des Einkaufs, sondern wir müssen uns auch einmal darüber im Klaren werden, dass wir eigentlich den Return vom Einkauf wirklich messen. Und wenn man einen Return hat, wenn man pro Euro, den man jetzt in den Einkauf steckt, 6, 7, 8 Euro an entweder Einsparungen, aber eben auch an zusätzlichen Sales, an zusätzlichen Effekten, an innovationsbedingte Produktplatzierungen etc., wenn man das schafft, dann ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Return und da würde jeder von uns persönlich gerne investieren.
Ja, definitiv, definitiv. Gibt es denn eigentlich, wenn ihr gewusst hättet, dass Covid-19 kommt, als ihr damals angefangen habt, das Buch zu schreiben, gibt es denn jetzt im Nachhinein was, wo ihr sagen würdet, ah, das hätten wir vielleicht doch dann anders geschrieben, oder da haben wir was erwartet, was jetzt durch Covid-19 eigentlich doch nicht kommt oder auf den Kopf gestellt ist? Oder seht ihr euch schon in euren Grundthesen sehr, sehr bestätigt?
Also ehrlicherweise hätten wir nichts Grundlegendes geändert. Wir hätten vielleicht jetzt noch einmal im Einleitungskapitel die Situation Corona, der starke Downturn, Lockdown und so weiter, das hätte man natürlich im Einleitungskapitel im Sinne der Disruptionen, die es halt momentan gibt, natürlich stärker ausgeführt. Wir haben uns aber entschieden, das Produkt nicht oder das Buch nicht zu stoppen, sondern eben genau jetzt rauszubringen, weil die Konzepte, die hier sind, sind aktueller denn je. Die Konzepte, die hier drinnen sind, sind eigentlich Konzepte, die, ich würde sagen, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in unserem Raum wirklich extrem stärken werden.
Ja. Michael, ich werde das Buch definitiv jetzt doch zu Ende lesen, weil ich fand das ein spannendes Thema und je tiefer man da reingeht, desto mehr Fragen kommen. Wir haben aber schon unsere Zeit einen Tick sogar überschritten. Deswegen erstmal vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand das wirklich hochinteressant. Des Weiteren, wer dieses Buch Disruptive Procurement jetzt erwerben möchte, man kann es im Springer Verlag bestellen. Es gibt Informationen auch auf unserer Website de.kani.com, wo man Informationen findet, auch den Link. Es gibt es natürlich auch bei Amazon und anderen. Es gibt es online und print. Also insofern, und es ist in Englisch geschrieben, das muss man auch noch dazu sagen, für diejenigen, die sagen, ich hole mir jetzt mal eine Bettlektüre, das ist es nicht ganz, man muss doch ein bisschen konzentriert lesen. Ja, dann möchte ich mich herzlich bedanken fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über ein Like, ein Share, auch ein Comment, auch gerne per E-Mail an marcom@kani.com. Für die Kollegen, die mir jetzt sagen werden, ich habe mich am Anfang nicht vorgestellt, sage ich jetzt am Ende, mein Name ist Michael Scharfschwert, ich leite Marketing Kommunikation bei Kani in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und jeder, der mir vorwirft, dass ich mich nicht vorgestellt habe, dem werde ich sagen, er hat es nicht bis zum Ende gehört diesmal. Michael, vielen Dank, herzliche Grüße nach Österreich und auf, dass wir uns bald wieder physisch mal wiedersehen.
Danke sehr. Und nachdem wir ja gesprochen haben über die ganzen virtuellen Möglichkeiten, möchte ich auch den Hörern des Podcasts sehr gerne anbieten, im persönlichen Kontakt auch zu treten. Bin sehr gerne bereit, dass wir über Disruptive Procurement auch in einer Videokonferenz sprechen. Und sobald es auch möglich ist, und das ist ja wirklich jetzt in greifbarer Nähe, auch wieder persönliche Termine dazu machen. Danke.
Okay, vielen Dank und bis in 2 Wochen.